ポジトになったで。女もバガバチェバスデバヤ、女もバガバチェバスデバヤ、女もバガバチェバスデバヤ。So, Hare Krishna, ich freue mich alle, dass ihr heute Morgen schon wieder dabei seid. Ich möchte euch gerne zum Abschluss eine sehr schöne Serie oder Folge von Versen vorlesen, die uns einen guten Einblick geben, wie das Krishna-Bewusstsein funktionieren kann und man zu einer spirituellen Erfüllung kommen kann. Ich muss jetzt noch kurz mal sehen, wie das funktioniert. Es sind unglaublich viele Anzeigen. Das, unten ist die Uhrzeit, 7.52 Uhr und 24 Sekunden. Unglaublich. Also da ist ja gleich ein ganzer Computer und Kompass, alles dabei. Die machen Sachen, die Leute. Ginge doch auch einfach. Gut. Gut, gut. Yat adnyujasina yukta karma granti nibandhanam chindanti kovidas tasya konakuyat kataratim. Übersetzung. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des Karmas oder des reaktionsbringenden Tons, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Hier wird also von einem Schwert gesprochen, welches intelligente Menschen benutzen, um ihre feste Verkettung ans materielle Dasein zu durchtrennen. Und es heißt, dass dieses Schwert, also ein richtig spirituell mystisches Schwert ist, kann man ja wohl sagen, es bedeutet die ständige Erinnerung an Krishna. Das ist dieses Schwert, was einen von der Fessel des reaktionsbringenden Tuns oder des Karmas befreien kann. Befreiung schenken kann. So, jetzt hören wir die Erläuterung. Der spirituelle Funken erzeugt, wenn er mit Materie in Berührung kommt, einen Knoten, der durchschnitten werden muss, wenn man von den Reaktionen seines Karmas befreit werden will. Befreiung bedeutet, vom Kreislauf des reaktionenbringenden Tuns befreit zu werden. Wer sich ständig an die transzendentalen Spiele der Persönlichkeit Gottes erinnert, erreicht diese Befreiung automatisch, denn alle Taten des höchsten Herrn sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es sind allanziehende spirituelle Taten und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert und durchtrennt schließlich den Knoten materieller Bindung. Befreiung von der Bindung an die Materie ist deshalb eine Nebenerscheinung des hingebungsvollen Dienstes. Die Erlangung spirituellen Wissens reicht nicht aus, Befreiung sicherzustellen. Solches Wissen muss mit hingebungsvollem Dienst überzogen sein, sodass letztlich der hingebungsvolle Dienst allein überwiegt. nicht, also Wissen allein reicht nicht aus, um Befreiung zu erlangen. Man muss schon hingebungsvolles Dienen ausüben. Dann wird Befreiung möglich. Selbst das Reaktionen bringenden Tun eines fruchtbringenden Arbeiters kann zur Befreiung führen, wenn es mit hingebungsvollem Dienst überzogen wird. Karma, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, wird Karma-Yoga genannt. In ähnlicher Weise wird empirisches Wissen, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, Jnana-Yoga genannt. Reiner Bhakti-Yoga indessen ist von solchen Karma und Jnana unabhängig, denn er allein kann nicht nur Befreiung vom bedingten Dasein gewähren, sondern auch transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn schenken. So, jetzt ist etwas, es wird ein Tipp gegeben für Menschen, die über dem Level des Durchschnittsmenschen stehen. Deshalb muss sich jeder einsichtige Mensch, der über dem Durchschnittsmenschen steht, der nur ein geringes Wissen hat, ständig an die Persönlichkeit Gottes erinnern, indem er über ihn hört, ihn lobpreist, sich an ihn erinnert und ihn immer ohne Unterlass verehrt. Das ist der vollkommene Weg des hingebungsvollen Dienstes. Die Goswamis von Vrindavan, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu ermächtigt waren, den Vorrang des Bhakti-Yoga zu predigen, folgten streng dieser Regel und verfassten zu unserem Nutzen unzählige Schriften über die transzendentale Wissenschaft. In Anlehnung an die Lehren des Srimad Bhagavatam und ähnlicher autoritativer Schriften haben sie einen Weg gezeigt, der entsprechend den verschiedenen Lebensstufen für alle offen ist. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Schwierig, euch alle nicht als Gräfinnen oder Schnellläufer oder Musikanten oder was hatten wir noch alles? Kneipenbrüder oder Wissenschaftler zu sehen, sondern als das, was ihr seid, Devotees. Die Theaterstücke waren also total markierend. Ich habe fast geträumt dieser hysterischen Hausfrau geträumt, die den einen Armen da rausgeworfen hat, und habe gedacht, also ja, das muss nicht sein in diesem Leben. Yes. Gut, jetzt kommen wir zum Thema. Wir werden eine relativ kurze Vorlesung halten. Ich habe gehört, bis 7:45 ist das richtig. Wir haben also 15 ganze Minuten. Den kann man viel sich anschauen. Hier wird von einem festen Knoten gesprochen und wie dieser Knoten zu lösen ist. Der Knoten, von dem hier gesprochen wird, ist ein Knoten, den jeder, also auch wir, im Herzen tragen. Es ist, sind feste Anhaftungen ans materielle Leben, die das Lebewesen binden, wie ein fester Seemannsknoten. Diese Anhaftung, die aus dem falschen Ego hervorgehen, nämlich dem Ego zu genießen in dieser materiellen Welt, ein sehr starkes Ego, sind wirklich von sehr bindender und schwer aufzulösender Weise. Es gibt viele Menschen, die versuchen, den Knoten des Ego im Herzen zu lösen, indem sie bestimmte Tätigkeiten tun. Ihr könnt mal unseren Lars fragen, der einen esoterischen Buchladen in Rosenheim führt. Da kommen also eine unendliche Flut von gut gemeinten und sicherlich zu einem gewissen Grade auch hilfreichen Büchern auf dem Markt, die einem helfen sollen, ein bisschen mehr von dieser Herzensschwere oder dieser Enge, die viele Menschen ja verspüren, frei zu werden. Aber dieser Knoten, der diese Enge herbeiführt, das eigene Ego, ist also nicht so leicht aufzulösen, weder durch verschiedene Übungen, die man tun kann, also Karma-Tätigkeiten oder auch Meditationen und dem Erwerb von Wissen, also Jnana-Tätigkeiten. Wie dieser Knoten des falschen Egos gelöst werden kann, ist, indem etwas anderes an die Stelle rückt, nämlich die wirkliche oder die richtige Identität, oder ihr könntet sagen, das richtige Ego. Nur drehe ich das Wort Ego in seinem Bedeutungsspektrum so viel unangenehme Erinnerung ans materielle Dasein, dass man hier vielleicht von der spirituellen Identität besser spricht. Also diese spirituelle Identität kann, oder das Aufwachen der spirituellen Identität kann uns einfach helfen, frei zu werden von der materiellen Identifikation. Katrin, das ist klar. Wenn du wissen würdest, wer du wirklich bist, oder wenn du anfangen würdest zu wissen, wer du wirklich bist, würdest du dich von deinem materiellen Ego lösen, ja, wie jemand, der einfach aufwacht und in ein anderes Dasein übergeht. So dieses Entstehen oder Aufwachen der eigentlichen Identität wird möglich, indem man über Krishna hört, die höchste Persönlichkeit Gottes. Ich habe in der Vergangenheit immer ein Beispiel gegeben. Mal sehen, ob ich das noch geben kann. Ich glaube, wenn einige von meinen Zuhörern das erste Mal dieses Ding sehen würden in ihrem Leben, würden sie überfragt sein, herauszufinden, was das eigentlich ist. In dem Augenblick, wo ich das nehmen würde und auf eine uns allen bekannten Thermosflasche raufschrauben würde, würde man verstehen, ja, das ist der Deckel und die Tasse in einem von dieser Thermosflasche. Also das Beispiel soll zeigen, in dem Augenblick, wo ich mir bewusst werde, wovon etwas ein Teil ist, kann ich auch plötzlich verstehen, was dieses Etwas ist. Wenn ich verstehe, dass ich von Krishna, dass ich ein Teil von Krishna bin, sagen wir es so rum, dann kann ich sehr leicht meine Identität herausfinden. Ich glaube, dieser Punkt ist im westlichen Denken ziemlich abträglich und nicht so bekannt, aber denkt mal drüber nach. Ihr findet irgendwo so ein unidentifizierbares metallenes Teil auf der Straße und nimmt es auf, also es könnte alles Mögliche sein, die Schraube von einer Schiffsglocke zum Beispiel, die den Nuppel drin hält in der Glocke, oder es könnte, was weiß ich, der Teil eines Laptops aus Thomas' computergesteuerten Macintosh-Zeitschrift sein, nicht? Es könnte alles Mögliche sein, und man könnte darüber mutmaßen, was es denn ist, oder ein Teil von Harveys vollautomatischer Gitarre. Aber erst wenn ich das Ding jetzt, was ich da gefunden habe, in Bezug zum Ganzen setze, also es an das, wozu es jetzt gehört, festmache, dann wird die Identität klar werden. Also dieses Gefühl oder dieses Verständnis von Yoga oder einer Verbindung ist sehr wichtig, um die Identität einer Sache oder einer Person zu bestimmen. Wenn also ein Devotee Yoga macht, sich verbindet mit Krishna, in dem Augenblick wird seine Identität sonnenklar. Yoga ist wichtig, um deine Identität herauszufinden. Oder Verbindung zu Krishna ist also wichtig, um zu finden, wer du wirklich bist, und um diesen Knoten im Herzen, den Knoten des falschen Egos zu lösen. So, die meisten von uns haben ein Problem. Wir wollen einfach nicht über Krishna hören. Wir sind so interessiert an interessanten Romanen oder der neuen Nachfolgesendung von einem Radioprogramm oder einem neuen Film oder Skandale interessieren den Menschen normalerweise auch sehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich möchte euch jetzt den größten Skandal über einen Mitsegler, der abwesend ist, erzählen, würde eine bestimmte fiebrige Atmosphäre plötzlich im Raum sein und man, erzähl, eigentlich will ich ja nicht, aber eigentlich, also du kannst schon erzählen. Wir haben den Geschmack am materiellen Ding sehr stark entwickelt. In den Schriften heißt es deswegen, wir müssen einen Geschmack an Krishna entwickeln, damit wir uns mit Krishna verbinden können. Und dieser Geschmack taucht dann auf, wenn Devotees über Krishna sprechen. Wie zum Beispiel, wir wollen an Jamashtami ordentlich viel über Krishna sprechen, über Krishnas wunderbare Eigenschaften und dergleichen mehr. Um einfach den Geschmack an Krishna, den wir ja feiern wollen, am Jamashtami, Krishnas Erscheinungstag, zu vergrößern. Hier wird diese Sache, wie man Geschmack an Krishna entwickelt, also durch die Gemeinschaft von Devotees, im nächsten Text erläutert. Shushusho Shadadanasya Vasudeva Kataruchi. Ruchi heißt ein tiefer Geschmack. Übersetzung. O zweimal geborene Weise, wenn man jenen Gottgeweihten dient, die völlig frei von allen Lastern sind, erweist man einen großen Dienst. Durch solches Dienen entwickelt man ja mal die Neigung, das ist jetzt von Kadambakana Namaraj, also entwickelt man die Neigung, die Botschaften Vasudevas zu hören. Nicht? Also, wenn man jenen Gottgeweihten dient, die völlig frei von allen Lastern sind, wenn man mit ihnen Gemeinschaft hat und von ihnen hört, ne, dann kann man und ihnen auch einen Dienst entgegenbringen, kann man die Neigung entwickeln, mehr über Krishna zu erfahren, sodass dieser Wunsch schließlich zu einem Leitmotiv im Leben wird. In den Schriften heißt es, genauso wie ein Geschäftsmann immer Ausschau hält, danach Geschäfte zu machen, könnt ihr mir vorstellen, wenn hier ein Geschäftsmann wäre, der würde aus diesen Bootstouren unglaubliche Geschäfte machen können, der würde wissen, wie er das ankündigt und ausbaut und so weiter. In jeder Gelegenheit sieht er die Möglichkeit, Geschäfte zu machen. Ich kenne also jemanden aus Flensburg, der also unglaublich ist. Der könnte aus den Wellen im Ozean Geschäfte machen, so ein Kofmich ist er. Also unglaubliche Gaben. Der sieht überall, wo ist meine Chance, Geschäfte zu machen. Und der eigene Gewinn motiviert ihn in seinem Leben total. Wenn da kein Gewinn dabei rausspringt für ihn, dann ist er nicht interessiert, ein richtiger Geschäftsmann, irgendwas zu tun, auch nicht Gemeinschaft zu pflegen oder irgendwas zu machen. So genauso wie so ein Geschäftsmann, also immer auf seinen Vorteil bedacht ist, ist der Devoti von Krishna in dieser Welt immer, das ist fast ein Zwang, den er hat in seinem Herzen, immer bemüht, eine fantastische, also jede Gelegenheit, die ihm einfällt, auszuschöpfen, um über Krishna mehr zu erfahren. Also mein Beispiel ist ein Freimaurer aus Flensburg. Ich glaube, Carsten hieß der mit Vorname. Der wurde mir mal vorgestellt. Also, wenn du den schon sahst, der hatte so ein großes Schild über die Stirn. Kauf mich, ich bin ein Kauf mich. Nicht? Also, fürchterlich, der arme Mensch. Hoffentlich lebt er noch und hat sich gebessert inzwischen. So, der Devoti ist genauso. Überall. Wo kann ich noch mehr über Krishna erfahren? Denn er weiß, wenn er mehr über Krishna hört, wird er auch endlich mehr an Krishna denken und mehr erfüllt sein von Krishna im Herzen. So diese Neigung, so richtig so reinzukommen, die muss man lernen. Mit anderen Worten, über Krishna zu hören zu wollen und interessiert zu werden am Krishna-Bewusstsein, müssen wir merken, lernen. Wir sind alle halbtot, wie der Jai Gopal gestern. Also, als du der Schauspieler in deiner Rolle, meine ich jetzt, Jai Gopal ist total intensiv interessiert, aber der Schauspieler, der hat ja gespielt, wie jemand so bedeckt war, der lebte gar nicht, da musste erst die Radha Devi mit ihrem Skalpell kommen und ihn aufschneiden, nicht, dass er ihn befreien von den Bedeckungen, glaube ich, das war die Idee, nicht? So ist eine, wir können nicht gleich ein großes Interesse an Krishna zeigen, aber wenn wir in den Dienst von Devotis treten, dann wird etwas von ihnen übergehen. Das heißt, wenn man in der Gemeinschaft von Devotis ist, dann wird in einem der Wunsch groß, Bhajan zu machen. Ich habe gestern mit manchen von euch noch sprechen können. Ich kann also nicht mit jedem sprechen, merke ich inzwischen. Die Zeit ist zu kurz, eine Woche ist ja gar nichts. Und da merkte man, dass dieser Devoti überhaupt noch gar nicht Fuß gefasst hatte im Krishna-Bewusstsein. Ich sagte ihm, du musst jetzt unbedingt anfangen zu lesen. Und mal nicht nur aus einem Gefühl heraus, wo du denkst, das ist gut, das Krishna-Bewusstsein, das praktizieren, sondern du musst unbedingt dir eine Grundlage verschaffen, indem du regelmäßig in der Bhagavad Gita und dem Bhagavatam liest. So, wenn man also A, die Gemeinschaft mit Devotis aufsucht und B, dann auch hört über Krishna, kommt Hilfe auf unserem spirituellen Pfad. Man initiiert, ob ihr es glaubt oder nicht, nicht man selber, sondern das Hören über Krishna initiiert eine großartige Reaktion in der spirituellen Welt. Wenn jemand anfängt, über Krishna zu hören, wird eine Lawine in der spirituellen Welt ausgelöst, die schließlich in einer verstärkten Form uns hier auf dem Erdplaneten erreicht. Was geschieht ist, dass Krishna plötzlich sich in Bewegung setzt. Krishna weilt im Herzen eines jeden, in den Schriften wird gesagt, wie zwei Vögel sind, ist das Individuum und Gott im Herzen des Lebewesens gegenwärtig. Und der eine Vogel, das heißt die Seele, ständig damit beschäftigt, die Früchte des materiellen Daseins zu genießen, also Dinge zu schmecken, zu riechen, zu fühlen, zu hören, zu sehen und letztendlich zu manipulieren, damit die alle toll und genussreich erscheinen. Ha? So ist das eine immer der materiellen Energie zugewendet, das, der eine Vogel oder das Lebewesen. Und der zweite Vogel, das heißt Gott, wartet, wann kehrt sich endlich der Sturt in meine Richtung? Nicht? Oder der, das Lebewesen, was Sturt heißt, in meine Richtung. Das ist sehr wichtig. Und wenn das wenn die Überseele Krishna im Herzen sieht, dass jemand sich ernsthaft in die Richtung Krishnas bewegt, dann wird sie plötzlich aktiv. Na, was passiert ist, dass man eines Tages aufwacht und plötzlich merkt, ich brauche ja gar nicht das materielle Leben. Ich will eigentlich das spirituelle Leben. Kennt ihr das mit den materiellen Wünschen? Manchmal fragt man sich ja, wann werde ich endlich frei von bestimmten materiellen Wünschen? Wie soll das nur gehen? Wann soll ich endlich meine Anhaftung an schöne Kleidung verlieren? Wie soll das gehen? Oder ein junger Mann macht denken, wann soll ich endlich meine Anhaftung an Filme verlieren? Das ist ja total fantastisch, was die da im Kino produzieren. Wie soll das gehen bei mir? Oder meine Anhaftung an Beatle-Musik? Das hört man, glaube ich, nicht mehr. Manche schon. Wie soll das gehen? Oder wie soll ich meine Anhaftung an Sex verlieren? Das ist so stark in mir drin. Jede einzelne Zelle vibriert in bestimmten Umständen und will das haben. So manchmal fragen wir uns. Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Krishna tut einfach mit seinem Lotus-Zeh wie unser Leck im Herzen, unser Loch im Herzen, durch das ständig materielle Wünsche einsickern, verkorken. Krishna geht mit seinem Lotus-Zeh da rein, bup, und so hört das auf, dass ständig materielle Wünsche in unser Herz eindringen. Nicht? Er verkorkt unser Herz. Nicht verkorkst, sondern verkorkt. Das sind zwei sehr unterschiedliche Worte im Deutschen. Krishna selber sorgt dafür, dass man plötzlich Windstille hat. Die materiellen Wünsche hören auf. Und man wacht auf und sagt, also, dass ich das alles mal gewollt habe. Hare Krishna. Also wirklich, es ist sehr, sehr erleichternd, wenn diese materiellen Wünsche aufhören. Man nicht mit ihnen ankämpft, sondern Krishna hat einfach sie beendet. Die Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, der Paramatma oder die Überseele im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Diejenigen, die gerne spirituelle Lektüre studieren, das ist im ersten Kanto, Kapitel 2, Text 15, fortlaufend. Nicht? Fortlaufend Text. Ich bin jetzt bei Text 17, wird hier aber nicht mehr weitergehen können, aus Zeitgründen, sondern hier nur eine kurze Zusammenfassung geben. Der Devotee entwickelt, der also sich lösen will vom materiellen Leben, fängt einfach nur an, über Krishna zu hören. Und nachdem er über Krishna nachdem er das tut, merkt er, ich habe keinen Geschmack so richtig daran, er kann das nicht aufrechterhalten. Was macht er dann? Dann dient er Devotees, und in der Gemeinschaft mit den Devotees wird in ihm Ruchi oder der Geschmack an weiterem Hören entstehen, und er wird dann mehr und mehr über Krishna hören. Und wenn er anfängt, richtig und regelmäßig über Krishna zu hören, wird plötzlich Krishna ihm helfen, aus dem Herzen heraus diese Weltzugewandtheit oder diese, dieses Ankleben an der Welt, wie mit Patex angeklebt. Gibt's das noch heutzutage? Der Patex-Schnellkleber. Das ist plötzlich nicht mehr da. Man wundert sich selber. Huch, ich fühle mich ja so frei, was ist denn los? Und dann kriegt man irgendwann mit, so nach einiger Zeit, ja, jetzt schon eine Woche habe ich einfach bestimmten Anhaftungen nicht mehr nachgegangen. Und jetzt merke ich einfach, sie fehlen mir eigentlich überhaupt nicht. Was ist los mit mir? Irgendwas ist geschehen in mir. Nicht? Und man freut sich dann und feiert ein Freudenfest. Man muss das ja festlich begehen. Und dann hört man also weiter und dient weiter den Devotees. Und nach einer gewissen Zeit erreicht man dann sehr hohe Stufen des spirituellen Lebens, wo Lust und Gier und Neid nicht mehr gegenwärtig sind. Und plötzlich eines Tages kommt es zu einer Begegnung. Man fühlt sich vor der Begegnung ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Man ist plötzlich so sehnsuchtsvoll und fühlt sich so, als hätte man überhaupt nichts erreicht, als wäre man der Gefallenste unter den Gefallenen. Man fühlt sich direkt total demütig. Und man fühlt plötzlich eine Sehnsucht. Man merkt, die materielle Welt erscheint einem wie eine Wüste, die in einer eisernen Pfanne schmort, als richtig unangenehm. Nicht? Die materiellen Dinge sind bleich geworden und hat nur noch die Sehnsucht nach Krishna. Und plötzlich hört man meistens plötzlich den Ton einer Flöte. Also Musik. Und man wird total begeistert und der Flötenton ist plötzlich nicht mehr da oder der Ton ist nicht mehr da. Man denkt, was denn jetzt? Und man wird in einen Ozean geschleudert von einer süßen, herzlichen Stimmung. Und dann geht es los. Dann hört man vielleicht das Gewand von Krishna rauschen. Man hört vielleicht eine Atmosphäre von Vrindavan. Nicht? Und plötzlich nimmt man Krishna für einen kurzen Augenblick wahr meistens unter einem Baum, Kadamba-Baum, und das ist plötzlich wieder weg. Es war wie ein kurzes Aufleuchten, nur schopp. Was war denn das eben? Und man spürt plötzlich ein unglaubliches Ziehen im Herzen und plötzlich offenbart sich Krishna einem dann auch noch für kurze Zeit. Und in dem Augenblick, wo man Krishna dann wahrnimmt in dem Spiegel des Bewusstseins durch die Augen der geläuterten Seele, oh, dann wird man total, das kennt ihr gar nicht, total kommt man ordentlich in Fahrt. Ich kann es nur so norddeutsch sagen. Man kommt unglaublich in Fahrt, emotional gesehen. Und das ist eine unglaublich köstliche, göttliche Erregung, die einen überkommt, die einen dann zu einem Suchenden macht. Aber einem lachenden und weinenden und ekstatischen Suchenden, der bald in dieser Welt anfängt, seine letzten Bande zu lösen und sich auf die große Reise zu Krishna macht, in das Land der Liebe. Nee. So ist dieser Vorgang, ist sehr, sehr wunderbar. Versteht ihr es? Wunderbar, weil plötzlich durch den Vorgang Kräfte erweckt werden, göttliche Kräfte oder Krishna interessiert wird an uns. Ich will jetzt nur mal ein Beispiel geben von jemandem, wen könnte ich mir ausdrücken, aussuchen, dem es nichts ausmachen würde. Yashoda Dulal, könntest du kurz mal hierher kommen? Keine Sorge, es ist... Yashoda, ich habe vorhin beim Ravi was gesehen.
der Habit von gestern, der die Musik immer so macht. Das ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Ich habe da vorhin was gesehen bei dem.
Stellt euch mal vor, ich würde jetzt weiter und weiter zu Yashoda über Havi sprechen. Havi würde denken, was wird denn da gekocht? Was passiert denn da jetzt gerade? Und ist das gut oder ist das schlecht oder was? Und man wird sofort interessiert werden. Was reden die denn da? Also Havi. Und so weiter und so fort. Und so ist das, wenn die Devotees, Dankeschön, Yashoda. So ist das, wenn die Devotees über Krishna sprechen und hören. Krishna ist total interessiert. Das ist ein durchaus, was ist denn jetzt, was reden die denn da über mich? Und so. Er ist sicherlich nicht so interessiert wie eine bedingte Seele, die vielleicht noch fürchtet, machen die jetzt sich einen Spaß über mich? Oder? Das ist nicht die Sache, dass Krishna plötzlich Komplexe hat, was erzählen die über mich? Sondern Krishna ist einfach wahnsinnig interessiert. Und Krishna merkt, die sich von mir abgekehrt haben, die traurigen Rebellen in dem Gefängnis des materiellen Daseins, im Gefängnis ihres mickrigen Egos, nicht? Sie sind jetzt plötzlich interessiert an mir. Und in dem Augenblick wird Krishna unglaublich aktiv und plant die Befreiung seiner Devotees von der materiellen Welt, indem er ihnen praktisch mehr und mehr Taste oder Geschmack gibt. So, wir haben uns jetzt schon ausgedacht, wie wir das nächste Mal ordentlich über Krishna quälen können. Quälen ist ein Schweizer Ausdruck, der bedeutet, den Nektar zu vertiefen. Wir möchten euch ganz herzlich einladen zu Jamashtami. Wir haben in den vorangegangenen Jamashtami-Treffen immer so, wie nennen sich das, Nachbereitungstreffen gehabt, wo die Segler sich nochmal treffen und einfach über die Segeltour sprechen, über Dinge, die ihnen klar geworden sind, vielleicht auch Tipps austauschen, wie sie ihr spirituelles Leben gestaltet haben. Also, dass man sich so ein bisschen auch weiter als Gruppe fühlt, die das Gleiche erlebt haben. Das würden wir sehr gerne Jamashtami machen. Also,